Wir sind heute beim fünften Kapitel im Markus-Evangelium angekommen. In meiner Bibelübersetzung ist das Ende des vierten Kapitels, über das letzten Dienstag Helga gesprochen hat, bis hin zur Mitte des achten Kapitels nochmal mit einer großen Überschrift versehen. Und die heißt Taten und Worte Jesu. Das erste und zweite genannt ist. Die Taten Jesu sind an erster Stelle und dann kommen auch seine Worte dazu, die oftmals nochmal erläutern und erklären, was er da getan hat. Natürlich auch diese Unterweisungstexte in den Bergpredigt zum Beispiel. Aber wir werden es auch jetzt wieder in der Stelle sehen aus dem fünften Kapitel, dass das Handeln Jesu an erster Stelle steht. Er hat immer den Menschen in Not im Blick. Und er spricht nicht nur ihm Trost und Beistand zu, sondern er tut auch was. Und das finde ich einfach wunderbar. Jesus predigt nicht und erklärt alles Mögliche. Und nach einer guten und sehr langen Predigt sagt er dann, ja, für die Taten habe ich heute keine Zeit mehr. Nein, er fängt damit an. Und er hat immer Zeit. Und das finde ich wunderbar. Ich lese euch jetzt aus dem fünften Kapitel die Verse 21 bis 43 vor. Jesus fuhr im Boot wieder ans andere Ufer hinüber und eine große Menschenmenge versammelte sich um ihn. Während er noch am See war, kam ein Synagogenvorsteher namens Jairus zu ihm. Als er Jesus sah, fiel er ihm zu Füßen und flehte ihn um Hilfe an. Er sagte, meine Tochter liegt im Sterben. Komm und leg ihr die Hände auf, damit sie wieder gesund wird und am Leben bleibt. Da ging Jesus mit ihm. Viele Menschen folgten ihm und drängten sich um ihn. Darunter war eine Frau, die schon 12 Jahre an Blutungen litt. Sie war von vielen Ärzten behandelt worden und hatte dabei sehr zu leiden. Ihr ganzes Vermögen hatte sie ausgegeben, aber es hatte ihr nichts genutzt, sondern ihr Zustand war immer schlimmer geworden. Sie hatte von Jesus gehört. Nun drängte sie sich in der Menge von hinten an ihn heran und berührte sein Gewand. Denn sie sagte sich, wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich geheilt. Sofort hörte die Blutung auf und sie spürte deutlich, dass sie von ihrem Leiden geheilt war. Im selben Augenblick fühlte Jesus, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war. Und er wandte sich in dem Gedränge um und fragte, wer hat mein Gewand berührt? Seine Jünger sagten zu ihm, du siehst doch, wie sich die Leute um dich drängen, und da fragst du, wer hat mich berührt? Er blickte umher, um zu sehen, wer es getan hatte. Da kam die Frau zitternd vor Furcht, weil sie wusste, was mit ihr geschehen war. Sie fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sagte zu ihr, meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen. Geh in Frieden, du sollst von deinem Leiden geheilt sein. Während Jesus noch redete, kamen Leute, die zum Haus des Synagogenvorstehers gehörten und sagten zu Jairus, deine Tochter ist gestorben, warum bemühst du den Meister noch länger? Jesus, der diese Worte gehört hatte, sagte zu dem Synagogenvorsteher, sei ohne Furcht, glaube nur. Und er ließ keinen mitkommen, außer Petrus, Jakobus und Johannes, den Bruder des Jakobus. Sie gingen zum Haus des Synagogenvorstehers. Als Jesus den Lärm bemerkte und hörte, wie die Leute laut weinten und jammerten, trat er ein und sagte zu ihnen, warum schreit und weint ihr? Das Kind ist nicht gestorben, es schläft nur.
Da lachten sie ihn aus. Er aber schickte alle hinaus und nahm außer seinen Begleitern nur die Eltern mit in den Raum, in dem das Kind lag. Er fasste das Kind an der Hand und sagte zu ihm, Talita cum, das heißt übersetzt, Mädchen, ich sage dir, steh auf. Sofort stand das Mädchen auf und ging umher. Es war 12 Jahre alt. Die Leute gerieten außer sich vor Entsetzen. Doch er schärfte ihnen ein, niemand dürfe etwas davon erfahren. Dann sagte er, man solle dem Mädchen etwas zu essen geben. Die Gedanken, die ich euch jetzt dazu vortragen möchte, habe ich überschrieben mit den Worten Hindernisse überwinden, im Glauben wachsen. Und wie meistens habe ich dazu 3 Punkte. Erstens, der Glaube des Synagogenvorstehers. Zweitens, das Durchhaltevermögen der Frau. Und drittens, die grenzenlose Liebe und Barmherzigkeit Jesu. Ja, also zuerst der Glaube des Synagogenvorstehers. In der Stelle, die ich euch gerade vorgelesen habe, beginnt es ähnlich wie bei der, die Helga letzten Dienstag hatte. Jesus, so heißt es, fuhr im Boot wieder, also er hat es offensichtlich öfter gemacht, wieder an das andere Ufer hinüber. Jeweils hat er an einer Stelle einer großen Menschenmenge etwas gesagt, hat die Kranken geheilt und dann fährt er an das andere Ufer und da ist schon wieder eine große Menschenmenge. Und er ist kaum ausgestiegen, er ist noch ganz am See, da kommt eben dieser Synagogenvorsteher und er heißt Jairus. Wenn im Neuen Testament oder in der Bibel überhaupt eine Person mit Namen genannt wird, dann liegt darauf ein besonderes Augenmerk. Und hier geht es um den Glauben dieses Synagogenvorstehers. Wenn wir das so lesen, wie er sich verhalten hat, wie er zielstrebig sich von nichts davon abhalten lässt, um das Ziel zu erreichen, nämlich das Leben seiner geliebten Tochter zu retten. Wie wir hören, dass andere ihn verunsichern und Jesus ihnen dann auch aber sagt, sei ohne Furcht, glaube nur. Dann können wir vielleicht denken, wenn wir das mal eben so lesen, so einen Glauben möchte ich auch haben, oder? Ich gehe mal davon aus, dass jetzt viele vielleicht nicken und sagen, ja, genau das. Und die gute Nachricht ist, genau diesen Glauben kannst du auch bekommen, wenn du auch diese Schritte gehst, die der Synagogenvorsteher gegangen ist und die Hindernisse überwindest, die er überwunden hat. Das war nämlich eine ganz schöne Hürde, die er da erstmal zu bewältigen hatte, bis er dann an das Ziel mit Jesus kam. Ein paar möchte ich davon mal nennen. Dieser Synagogenvorsteher musste erstmal seine Vorurteile überwinden, seine Vorurteile Jesus gegenüber. Fraglos hat er, wie alle anderen Synagogenvorsteher, in Jesus zunächst einen Außenseiter gesehen, ja, einen ziemlich schrägen Außenseiter, ja, einen Irrlehrer, den möglichst jeder mied, der Wert auf seine Rechtgläubigkeit gelegt hat. Wir haben das ja in den letzten Impulsen, die letzten Dienstage schon gehört, dass es immer schwieriger wurde für Jesus und eigentlich fast alle Synagogen für ihn verschlossen waren. Und dazu gehörte vermutlich auch dieser Synagogenvorsteher. Er hatte vermutlich von Jesus nur gehört, dass er ihm auch Kranke heilt, dass er manche Dinge sagt, wie die Oberen der Juden verurteilten, die Pharisäer, die Schriftgelehrten, der Hohe Rat. Sie alle waren mittlerweile längst zu der Überzeugung gekommen, dieser schräge Typ darf auf keinen Fall in den Synagogen predigen. Und wann immer es die Möglichkeit gibt, ihn unauffällig zu töten, werden wir das tun. Denn das, so sagten sie, wäre das Beste für das Volk. Er führt das Volk in die Irre. Er lästert Gott in allem, was er tut. Oder in sehr vielem, was er tut. Ganz besonders in der Missachtung des Sabbatgebotes. Also, die Türen der Synagoge waren ihm verschlossen. Und wer war nun dieser Jairus? Er war Synagogenvorsteher. Und das heißt, er gehörte mit zu den obersten Leuten in diesem Ort. Als Synagogenvorsteher hatte er die Aufgabe, die Dienste innerhalb der Synagoge einzuteilen. Das heißt, er genoss ein beträchtliches Ansehen. Er stand auch in diesem Ort und in dieser Synagoge dem Ältestenrat vor und war insofern für den ordnungsgemäßen Verlauf der Versammlungen und Gottesdienste verantwortlich. Das heißt, er hatte nicht alles selber zu tun, aber er hatte die letzte Entscheidungsbefugnis, die auch dahin ging, dass er sagen konnte, der darf kommen und der eben auch nicht. Er war es dann, der Jesus die Tür verschlossen hat, wenn er denn in seine Synagoge gekommen wäre. Darüber ist noch nichts berichtet. Aber wir können davon ausgehen, dass auch dieser Synagogenvorsteher von allen längst gehört hatte, was von diesem Jesus zu halten war. Und nun, in dieser extremen Notsituation, überwindet er eben diese Vorurteile und macht sich auf den Weg. Vorurteile zu überwinden, das ist immer wieder auch eine Herausforderung, wie für Jairus, so auch für jeden von uns. Wir müssen immer wieder uns fragen, habe ich mir ein wirkliches Bild gemacht von der Situation oder auch von Menschen? Habe ich nicht viel zu vorschnell den einen oder anderen vielleicht in eine Schublade getan? Diese Vorurteile dieser Art sind weit verbreitet, nicht nur innerhalb kirchlicher Kreise, sondern auch in der Wissenschaft. Als beispielsweise Chloroform als Betäubungsmittel entdeckt worden war, gab es eine Riesenabwehr auch von Ärzten und Wissenschaftlern. Als Kopernikus entdeckte, dass nicht die Erde der Mittelpunkt ist und er sich auch große Mühe gegeben hatte, das aufzuzeigen und nachzuweisen, hat er sich gar nicht getraut, das zu sagen, sondern erst in seinem Todesjahr. Galilei hat das dann veröffentlicht und selber noch da geforscht und musste diese Behauptung durch die Kirche widerrufen. Das waren Vorurteile, die die Kirche hier hatte und die so kräftig waren, dass er nur widerrufen konnte, sonst hätte es ihm das Leben gekostet. Und bis hin auch in fromme Kreise. Als in England zum ersten Mal ein Pastor sich die Mühe machte, die Bibel doch in verständlichem Englisch zu übersetzen, wurde er angefeindet, dass er tagsüber kaum auf die Straße gehen konnte. Alle machten sich darüber lustig und ärgerten sich, dass er nicht originalgetreuer Urtext war. Nicht mit Bedrohung, aber als ich selber entdeckt hatte, wie hilfreich zum Beispiel die gute Nachricht in der Übersetzung ist, die ich mal auf dem Tisch damals hier in der Universität der Studentenmission gefunden hatte, war ich immer wieder auch danach angegangen worden, wieso ich denn nicht die originalgetreuen Übersetzungen nehme, egal welcher Art, von katholischer Seite oder der Lutherbibel, sondern so eine doch wenig in die Tiefe gehende gute Nachricht. Bin dabei geblieben, mir hat es auch nichts ausgemacht, weil ich gesagt habe, das ist das, was die Leute verstehen und ich verstehe es selber auch, habe ich mich dann immer dazu eingereiht. Also diese Art von Übersetzung finde ich nach wie vor sehr gut. Die Originalgetreuen mag ich auch, aber mehr zum Studium als so zum geistlichen Lesen selber. Also solche Vorurteile gilt es immer wieder beiseite zu legen und Jairus hat es getan. Das ist auch die Herausforderung für uns. Eine zweite Hürde, die er nehmen musste, war, man muss mal bedenken, er war der Oberste der Synagoge. Der Oberste. Vielleicht sogar der Oberste in dem ganzen Ort. So wie das ja auch hier im Mittelalter, aber ich habe selber damals auch noch erlebt. In einem kleinen Ort, auch wie in Bad Sohn-Allendorf, gab es drei Personen, die sehr hoch angesetzt waren. Das war der Bürgermeister, das waren die beiden Pastoren und das war der Polizist. Die zählten auf jeden Fall mal etwas. Heute hat sich das alles geändert, ist auch gut. Aber damals war das so. Er war der Oberste der Synagoge. Und nun, das muss man sich mal vorstellen, geht eben dieser Oberste hin und fällt vor diesem Wanderprediger, der sehr zweifelhaft anzusehen ist, vor diesem Wanderprediger Jesu, fällt er zu Füßen. Also da war sicherlich nicht mehr viel von ihm drin an, wenn er jemals das hatte, Stolz. Hier hatte er ihn auf jeden Fall nicht mehr. Aber so wie er sich verhält, hat er vielleicht auch schon immer in dieser Einfachheit und Demut gelebt. Ja, und dann das Dritte, das ist manchmal gar nicht das Leichte, sondern eher das, was richtig eine Nummer ist, zu bewältigen. Das waren seine Freunde und Verwandten, die ins Haus gekommen waren, um mit ihm zu trauern, dass seine Tochter so schwer krank war und dann auch im Sterben lag. Es ist nämlich sehr erstaunlich, dass der Synagogenvorsteher Jairus selber zu Jesus kommt. Beim Hauptmann, bei dem römischen Hauptmann hören wir zum Beispiel, als sein Knecht krank war, dass er einen Diener schickt. An anderen Stellen auch. Also das ist ungewöhnlich, nach damaliger Sitte, dass der Betreffende, der den Wunsch und die Bitte hat, selber kommt. Und es ist noch ungewöhnlicher, wenn man bedenkt, dass der Vater ausgerechnet dann weggehen sollte, wenn es seiner Tochter so schlecht geht, dass sie im Sterben liegt. Das, was ich jetzt sage, ist eine Vermutung. Aber ich werde urteilen, was dran ist. Also ich finde, es hat eine relative Wahrscheinlichkeit, dass diese Freunde und Verwandten, die bei ihm waren, selber schon deutlich gehört hatten, was von diesem Jesus zu halten war und dass jeder anständige Jude den Kontakt mit ihm vermeidet. Vielleicht war überhaupt keiner von denen bereit, auch auf die Bitte des Jairus hin, zu Jesus hinzugehen. Auffallend in dieser Hinsicht ist auch, dass sie dann sehr schnell bereit sind zu sagen zu Jairus, deine Tochter ist gestorben. Der Meister muss überhaupt nicht kommen. Ich frage mich, waren sie darüber mehr erleichtert als über den Tod des Mädchens? Kann sein. Es ist hier nicht beschrieben. Es spielt auch nicht die entscheidende Rolle. Auf jeden Fall ist es so, dass keiner von denen geht und Jairus sich selber auf den Weg macht und sein ganzes Herz in diese Waagschale gibt. Egal, was andere ihm sagen würden, egal, was seine Freunde und Verwandten von ihm hielten, er sah nur noch diese eine Chance, zu diesem Jesus zu gehen, von dem er gehört hatte, dass er Menschen heilt. Und dann wird dieses große Vertrauen des Jairus von Jesus belohnt. Auch als die anderen nochmal ihm sagen, lass es doch, hört Jesus das und bestärkt ihn. Sei ohne Furcht, sagt er zu ihm, glaube nur. Ja, das ist der Glaube, der die Tür öffnet, dass Jesus handeln kann. Und Jesus geht dann in das Haus, er schickt alle anderen hinaus, die ihn noch auslachen, Aber auch hier gilt sicherlich, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Sie kommen nachher ins Entsetzen, als sie sehen, wie sehr sie sich getäuscht haben. Jesus geht nur mit den drei Jüngern, also sie waren zu viert, dann noch die beiden Eltern, sechs Personen, gehen in das Zimmer und Jesus spricht das entscheidende Wort, Talitha cum, das heißt übersetzt, Mädchen, ich sage dir, steh auf. Und hier sehen wir nochmal, wie stark Taten und Worte Jesu zusammenhängen. Wenn Jesus zu dem Mädchen sagt, ich sage dir, steh auf, dann ist das schon die Wirklichkeit. Das ist nicht nur ein Wort und dann kommt irgendwann die Tat dazu. Nein, hier geschieht das, was Jesus sagt. Wie am Anfang. Er ist der Sohn Gottes. Als Gott am Anfang bei der Schöpfung der Welt sagte, es werde Licht, dann ward Licht. Und wenn Jesus hier sagt, ich sage dir, steh auf, dann wird das Mädchen vom Tode erweckt und steht auf. Ganz nett hierbei ist noch auch der Einwand, den die Jünger bei der Frau sagen, du siehst doch, dass sich alle drängen und du fragst. Also sie haben den ganz gesunden Menschenverstand, der aber hier an der Stelle bei der Frau, aber auch bei den Mädchen nicht weiterhilft. Aber hier sehen wir dann am Schluss, dass Jesus nicht nur geistliche Vollmacht hat, sondern auch den gesunden Menschenverstand. Denn er sagt dann, man solle dem Mädchen etwas zu essen geben. Also offenbar waren auch die Eltern erstmal so geschockt, dass Jesus da wieder Struktur reinbringt und sagt, nun gebt dem Mädchen was zu essen. Also, Jairus überwindet all diese Hindernisse. Er hält sich fest an Jesus, egal was dabei herauskommt. Und das ist auch die Einladung an dich. Halte dich fest an Jesus. Du brauchst nie zu denken, sieht mich Jesus jetzt. Vielleicht hast du es nicht im Gespür. Vielleicht denkst du, du bist Mutterseelen allein. Sprich dennoch zu ihm, denn er ist da und hört dich. Und er ist da und handelt in deinem Leben. Nicht immer so, wie wir es uns erhoffen, aber immer so, dass er dir Nähe schenkt und seinen Frieden und seine Freude. Das zweite ist der Punkt, den ich kurz mit euch anschauen möchte, das Durchhaltevermögen der Frau. Da heißt es ja von dieser Frau, dass sie schon 12 Jahre an Blutungen litt. Das ist eine lange, lange Zeit, wenn man bedenkt, dass sie als eine Frau, die Blutungen hatte, von jeglicher Gemeinschaft, auch von jeglichem Treffen und Versammlung in der Synagoge ausgeschlossen war. Wie ein Aussätziger musste sie sich von allem fernhalten. Niemand durfte sie berühren und auch keiner durfte sie berühren, weil er dadurch unrein wurde und selber dann nicht mehr an den Versammlungen teilnehmen durfte. Sie hat keineswegs das einfach so laufen lassen, sondern sie hat eine Menge getan. Sie hat viele Ärzte aufgesucht. Sie hat ihr ganzes Vermögen dabei eingesetzt und auch verloren. Aber, so heißt es am Schluss, ihr Zustand wird immer nur schlimmer. Das gibt es ja damals wie heute. Austherapiert, würden wir heute sagen. Es gibt nichts mehr. Niemand kann ihr helfen. Und so, genauso wie Jairus, schöpft sie die letzte Hoffnung in Jesus und sagt sich, ich darf ja gar nicht mit ihnen sprechen. Ich darf ihnen ja gar nicht nahe kommen. Aber wenn ich in dieser Menge, zumindest von hinten, sein Gewand berühre, werde ich geheilt. Und dieser Glaube verändert ihre Wirklichkeit. Ja, und dann kommt dieses Eigenartige, dass Jesus unbedingt wissen will, wer es denn ist, wer die Person ist, die sein Gewand berührt hat. Denn er hatte gespürt, dass eine Kraft von ihm ausging. Na, und dann kommt diese ulkige Frage der Jünger, aber Jesus lässt nicht locker und die Frau kommt zu ihm. Fällt wieder, genauso wie der Synagogenvorsteher, ihm zu Füßen und erzählt ihm alles, was war. Und kann man natürlich fragen, warum musste das denn Jesus machen? Nun, nicht für sich selber, ganz gewiss nicht. Auch hier gilt seine ganze Liebe und seine ganze Barmherzigkeit dieser Frau. Und er wusste ja, wenn sie jetzt geheilt war, auf diese Weise, unerkannt, dann wäre sie vielleicht noch nicht zu Hause und hätte ein schlechtes Gewissen, ob das, was sie da gemacht hatte, denn richtig war. Jesus sagt einmal von sich selber, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und damit auch diese Frau die Wahrheit und das Leben wirklich findet, deshalb hakt er da nochmal hinter und führt sie diesen Weg der Wahrheit. Sie sagt alles und dann sagt Jesus, bestätigt ihren Glauben, dein Glaube hat dir geholfen, geh in Frieden, du sollst von deinem Leiden geheilt sein. Also das ist das Durchhaltevermögen dieser Frau, was Jesus bestätigt und ihren Glauben. Und das kann auch für uns eine Ermutigung sein, uns immer wieder an Jesus zu wenden und dran zu bleiben, auch wenn es über Jahre hin dauert. Und steht in manchen Kommentaren, die ich dazu gelesen hatte, zu dieser Stelle und auch in Predigten, dass hier die Ärzte ein bisschen schlecht wegkommen. Weil es hier heißt, sie war von vielen Ärzten behandelt worden und hatte dabei, also bei der Behandlung der Ärzte, viel zu leiden. Ihr ganzes Vermögen hatte sie ausgegeben, aber es hatte ihr nichts genutzt, sondern ihr Zustand war immer schlimmer geworden. Also das ist jetzt hier die eine Stelle, wo mal nicht so ganz nett auch über Ärzte gesagt, aber vielleicht war es ja wirklich so. Lukas lässt das übrigens dann weg, als er von der gleichen Situation berichtet, von der Heilung der kranken Frau, sagt er nur im 8. Kapitel, Vers 43, darunter war eine Frau, die schon seit 12 Jahren an Blutungen litt und bisher von niemand geheilt werden konnte. Also das ist natürlich sehr nüchtern und es gibt auch eine Erklärung. Lukas war selber Arzt. Und er war sehr nüchtern einfach in seiner Beschreibung. Er sagt, wie in einer Diagnose, das ist der Ausgangspunkt und so ist es. Markus schildert diese ganze Situation. Und damit die Ärzte nicht so schlecht wegkommen, wir haben ja alleine 3 Ärzte in unserer Gebetsgruppe, der Jens, der Christian und seine Frau Andrea, kann man eine gute Stelle in der Bibel finden, in der Weisheitsliteratur, im Buch Jesus Sirach. Wenn ihr euch das aufschreiben mögt, könnt ihr das zu Hause nochmal nachlesen. Und so euer Arzt, ein Christus, könnte ihm das sagen und freut er sich auf jeden Fall. Denn da heißt es im 38. Kapitel in den ersten Versen, schätze den Arzt, weil man ihn braucht, denn auch ihn hat Gott erschaffen. Von Gott hat der Arzt die Weisheit. Gott gab dem Menschen Einsicht, um sich durch seine Wunderkräfte zu verherrlichen. Durch Mittel beruhigt der Arzt den Schmerz, ebenso bereitet der Salbenmischer die Arznei, damit Gottes Werke nicht aufhören und die Hilfe nicht von der Erde verschwindet. Mein Sohn, sei krank, oder meine Tochter, bei Krankheit säume nicht, bete zu Gott, denn er macht gesund. Und dann Vers 12, doch auch dem Arzt wäre Zutritt. Er soll nicht fernbleiben, denn auch er ist notwendig. Zu gegebener Zeit liegt in seiner Hand der Erfolg, denn auch er betet zu Gott. Also gerade in unserer Zeit jetzt der Pandemie finde ich diese Verse aus dem 38. Kapitel des Buches Jesus Sirach ganz hilfreich, weil wir nämlich diese beiden Extreme oft haben. Es gibt Leute, die sagen mit Blick auf Corona und Pandemie, ich brauche nur beten, Gott schützt mich. Und andere wiederum, die sagen, ich lasse mich zweimal impfen und dann brauche ich nicht mehr beten. Ich bin geschützt. Und das eine halte ich persönlich so falsch wie das andere. Es gilt, sich von der Wissenschaft und Ärzten sagen zu lassen, was gut ist. Und dann kann ich ja immer noch entscheiden, was ich mache oder eben auch nicht. Aber es gilt gut im Blick zu behalten, dass nicht nur ich als Kranker bete, sondern eben auch der Arzt. Und ihr habt es ja hier gelesen, könnt zu Hause auch nochmal nachlesen. Gott gebraucht auch den Arzt, um seine Werke zu tun. So heißt es in Vers 8. Damit Gottes Werke nicht aufhören und die Hilfe nicht von der Erde verschwindet. Deshalb hat Gott Ärzte eingesetzt. Also das mal soweit zum Beten, Ärzte und Corona. Das ist ja ganz ähnlich wie beim Brot. Normalerweise beten wir in jedem Vater unser, gib uns unser täglich Brot. Ja, aber es geschieht doch nicht ständig durch eine Brotvermehrung, sondern durch den Bauern, der das Getreide aussät, wachsen lässt, erntet, dann zu Mehl verarbeitet und der Bäcker, der daraus Brot backt. Und so sehe ich das halt auch in dieser gesundheitlichen Hinsicht. Dann zum Dritten, ja, darüber haben wir ja schon immer und immer wieder gesprochen, aber auch heute ist es wichtig, die grenzenlose Liebe und Barmherzigkeit Jesu. Also das fasziniert mich immer wieder. Helga hatte es ja auch letzten Dienstag schon gesagt, dass Jesus so viel Kranke geheilt hatte, so sehr sich den Menschen zugewandt hatte, dass der Abend so geschafft war, dass er im Boot über den See sofort hinten auf dem Kissen eingeschlafen ist. Er war einfach erschöpft. Und so sehen wir das ja auch hier wieder. Jesus fährt von der einen Stelle zur anderen und sofort ist wieder eine große Menschenmenge da. Also Jesus hätte auch wirklich Grund gehabt zu sagen, Petrus, als er die große Menschenmenge sah, Petrus sofort beidrehen, wieder auf die andere Seite fahren. Vielleicht sind die da weg, aber hier sind auf jeden Fall schon wieder so viele. Ruhe kriegen wir hier keine. Nein, Jesus bleibt den Menschen zugewandt. Er liebt sie. Und Jesus findet in Gott seinem Vater die Kraft, sich immer wieder neu den Menschen zuzuwenden. Er tut es hier bei dem Synagogenvorsteher Jairus. Er tut es bei der kranken Frau, die mit Namen nicht genannt ist. Und da kannst du sicher sein, er tut es bei dir. Egal, was dich bewegt, egal, was dich niederdrückt, aber auch egal, was dir Freude macht. Geh hin zu Jesus, bitte ihm um Hilfe. So wie es auch in vielen Psalmen heißt, so auch in Psalm 118. In der Bedrängnis rief ich zum Herrn, der Herr hat mich erhört und mich frei gemacht. Der Herr ist bei mir, ich fürchte mich nicht. Der Herr ist bei mir, er ist mein Helfer. Also er ist der gute Hirte, der die 99 stehen lässt. Auch das tut Jesus ja hier. Er lässt die ganze große Menschenmenge stehen und es heißt nur kurz und simpel, da ging Jesus mit ihm, also mit dem Jairus. So kannst auch du vertrauen, wenn du zu Jesus rufst, er hört dich und er kommt zu dir, denn er ist dein guter Hirte, er ist dein Helfer, er führt dich den Weg und wie immer die Dinge laufen. Du kannst sicher sein, er ist bei dir und will dich erfüllen mit seinem Frieden und mit seiner Freude. Amen.